So, also wir sind jetzt schon eine Sekunde auf Sendung. Es geht los, du machst das Willkommen.
Oh, immer muss ich das Willkommen machen, außer letztes Mal, wo du das Willkommen gemacht hast.
Dies ist eine Vorlesung.
Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge der großen kleinen Schwester des Vorlesungspodcasts. Denn wir sind heute nicht beim V.O.R.Lesungspodcast, sondern beim H.A.U.S.A.R.B.E.I.T. Hausarbeitspodcast. Ihr kennt das, wir machen ein kleines Ferienformat, denn es sind Ferien. Und der Daniel und ich haben uns überlegt, wir gehen nicht...
Das heißt vorlesungsfreie Zeit.
Ferien. Wir gehen nicht in Vorlesungen, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was rumkommt nach Seminar oder Vorlesung, mit einer wunderbaren Hausarbeit, die heute unsere wunderbare Gästin geschrieben hat, die Elli. Hallo Elli.
Hallo.
Und ich finde, ich habe mit Elli schon sehr viel über diese Hausarbeit geredet, sie nie gelesen und ich finde, sie verdient dieses Stück, was sie jetzt bekommt.
Ich neige mich in Demut, vielen Dank.
Genau, es ist nämlich einfach so, dass viele Studenten viele wunderbare Arbeiten schreiben und die liest dann mal ein Dozent halbherzig und dann wird nie wieder drüber gesprochen, weil so ist die Uni. Und da machen wir nicht mit, da sind wir dagegen, da sagen wir...
Wir bringen sie groß raus.
Ganz groß raus. Genau, und heute bringen wir die Elli groß raus mit ihrer Arbeit zum Thema Verrate ich noch nicht. Das ist nicht das Thema, sondern ich verrate es noch nicht, weil der Daniel uns erst eine kleine Frage stellen möchte.
Stellen wir uns nicht noch kurz vor?
Ist das deine Frage?
Okay, ich stelle die Frage. Die nicht klausurrelevante Einstiegsfrage ist dieses Mal frei nach die Ärzte aus Berlin.
Aus Berlin.
WAMMW. Gäbe es dann noch Hass?
Wenn alle Männer, Menschen,
Mädchen
wären. Wenn alle Menschen Mädchen wären, wollte ich gerade. Ja. Gäbe es dann noch Hass?
Ja, mit Sicherheit.
Ich glaube, vielleicht mehr.
Das weiß ich nicht.
Oder gleich viel?
Ja, aber ja, würde ich klar mit ja beantworten.
Die lustige Pointe des Lieds ist ja, wenn alle Männer Mädchen wären, natürlich alle außer mich. Okay, das ist die Pointe des Lieds.
Genau, und bevor wir jetzt anfangen, sagt die Elli uns erst nochmal kurz, denn jemand hat die Vorstellungsrunde vergessen, was sie denn studiert und was sie denn so tut. Kurz.
Wir schreiben das ja jedes Mal auf, es ist immer der gleiche Ablauf, aber ich vergebe dir, weil du so einen tollen Hut hast.
Ich bin zum ersten Mal hier.
Ja, also ich bin die Elli, ich bin 25 inzwischen, noch, und ich studiere Englisch und Deutsch auf Lehramt im Master. Mir fehlt jetzt noch eine Hausarbeit und dann kann ich anfangen mit der Masterarbeit. Ja, im fortgeschrittenen Semester. und habe ursprünglich nicht mit Lehramt angefangen. Ich habe von British Studies und Germanistik gewechselt. Deswegen lasse ich mir ein bisschen länger Zeit, weil es auch viel ist.
Ja. Mein Credo ist immer, man kann nicht zu langsam studieren, man kann nur zu schnell studieren.
Das ist wohl wahr. Wenn es die Umstände erlauben, dann sollte man sich Zeit lassen.
Ja, cool. Und die Hausarbeit, über die wir heute reden wollen, in welchem Fach hast du die eingereicht?
Die habe ich in Germanistik geschrieben, habe mich aber auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt in Englisch, eher im amerikanischen Kontext. Aber ja, bin ich nicht so sicher daran wie in Germanistik. Ich habe so ein bisschen... Die Konzepte von Meinungsfreiheit und Redefreiheit verglichen, da geht es halt dann auch immer um den amerikanischen Kontext, aber in Germanistik überwiegend, ja.
Vielen Dank.
Gern geschehen.
Dass du so offen bist.
Dann sag uns doch mal ganz konkret, wie heißt denn deine Hausarbeit? Was ist denn der Titel?
Soweit ich mich erinnere, ist es dieser catchy Titel, der da heißt Hassrede ungleich Hass durch Rede. Und der Untertitel ist da Diskriminierung als Klassifikationsmaßstab von Hassrede.
Das ist absolut richtig. Ich habe es gerade nachgeguckt.
Ich habe es auch gar nicht abgelesen gerade.
Profi.
Ja, und ja, also wie ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen bin, auf dem ich jetzt auch so ein bisschen geblieben bin, ist, ich habe ein Seminar belegt zum Thema kriminelle Sprechakte. Also ein Sprechakt in der Germanistik ist sowas einfach, dass man wenn man was sagt, dann tut man damit auch was immer irgendwie. Wenn ich jetzt irgendwie sage, boah, hier ist aber kalt oder es zieht oder sowas, dann kann man das schon als Aufforderung verstehen dazu, dass bitte jemand das Fenster schließt zum Beispiel. So ganz runtergebrochen. Und das, wenn man das ein bisschen komplexer sieht, dann ist eigentlich alles, was man sagt, ein Sprechakt. Genau, und dieses Seminar habe ich belegt und habe dann Referat über Plagiate gehalten, bisschen gezwungenermaßen, fand es dann auch nicht so super spannend und habe dann überlegt, worüber ich die Hausarbeit schreiben soll, und habe dann mich für Hassrede entschieden und habe überhaupt nicht gedacht, dass das so ein schwammiges Feld wäre. Also habe eigentlich tatsächlich ein bisschen gedacht, dass ich da, ja, schon auch auf Nummer sicher gehe. Und ja, seitdem ich mich damit beschäftigt habe für die Hausarbeit, hat es mich auch eigentlich nicht losgelassen. Es war, glaube ich, ja, das war noch eine Hausarbeit am Ende vom Bachelor. Und dann wurde relativ schnell klar, dass ich mich darauf auch spezialisieren will im Master und meine Masterarbeit da drin schreiben. Und seitdem, wenn ich da irgendwie einen Fokus setzen kann, dann setze ich den immer, damit ich mich weiterbilden kann, weil es sehr viel darüber gibt momentan auch, ja.
Eigentlich eine schöne Zusammenfassung jeder Geisteswissenschaft ist, ich dachte, das wäre klar.
Ja, genau, eigentlich schon, ja.
Aber dann kommt eine ganze Theoriewelt zutage, mhm, wo man denkt sich, oh, das habe ich ja selber nicht mal gewusst.
Ja, und auch wie wenig erforscht es tatsächlich ist in einem sprachwissenschaftlichen Kontext, war mir überhaupt nicht klar. Es ist nicht sehr gut. Also es ist ein sehr junges Feld noch in der Linguistik.
In der Linguistik, aber so wie sich deine anfühlt, so in der, weiß nicht, Rechtswissenschaft, ist es eigentlich schon sehr, in der Rechts- und Medienwissenschaft.
Ja.
Würde ich sagen, da ist es schon sehr weit gedrungen.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein Gespenst ist, ein bisschen. Also dass jeder so eine Vorstellung davon hat, was Hassrede ist und auch eine sehr klare Meinung davon hat, was es ist und was es nicht ist. Aber es gibt keine einheitliche Meinung dazu, weil es einfach schwierig ist. Also ich habe diesen Titel auch fast ein bisschen arrogant gesetzt, weil gerade die Klassifikationsmaßstäbe, gerade wo mache ich das denn dran fest, ob das jetzt Hassrede ist oder nicht, gerade das ist halt das, was so schwierig ist.
Ich finde es immer ganz geil, wenn man Zeichen in Titeln verwenden kann. Du hast es ungleich reingehauen, das macht direkt Eindruck. Da ist man schon so, das sieht ernsthaft aus. So
das ist bei Word auch ein Sonderzeichen, das muss man als Symbol einfügen.
Das stimmt, ja.
Das ist nicht so einfach.
Oder Profitrick googeln und dann rauskopieren.
Ja.
So machst du das?
Das ist viel einfacher. Ohne Witz, das ist viel einfacher. Kommt der Wikipedia-Artikel zu dem Zeichen. Registered Trademark, mache ich es immer so.
Ich mache das immer mit dem Gedankenstrich oder halbgeviert Strich.
Ja, das ist auch.
Whatever.
Und für alle, die noch nicht wissen, was das ist, habt Spaß an der Uni.
Okay, gehen wir jetzt mal in die Arbeit, richtig in die Arbeit rein. Und ich will direkt bei Seite 3 einsteigen. Und da habe ich jetzt echt mal eine grundlegende Frage, die mich schon ein bisschen verstört hat.
Mhm.
Nein, nicht verstört. Wollen wir nicht übertreiben. Nein, aber schon auf den ersten Seiten schreibst du M.E. Und jetzt frage ich mich, du hast 12 Seiten Zeit oder Platz. Du schreibst keinen Twitter-Post. So, meinst du nicht, du hättest Platz, da keine Abkürzung hinzuschreiben, sondern einfach meines Erachtens auszuschreiben? nur so eine Frage. Auf 12 Seiten vielleicht?
Es sind 16 Seiten.
Ja,
tatsächlich. 16 Seiten, ja.
Insgesamt mit Titelblatt?
Ja, es fängt auf Seite 3 an, okay, wenn man fair ist.
Erkläre dich.
Es gibt so ein paar Sachen, die ich grundsätzlich abkürze, so ZB, ich schreibe eigentlich zum Beispiel, schreibe ich nicht aus, weil also das so seltsam aussieht, wenn man es ausschreibt, weil man es nicht gewöhnt ist. Und ME ist für mich auch so eine Sache, aber das hat noch einen zweiten Grund. Es hat noch den Grund, dass man da dann nicht direkt sieht, dass da steht mein. Das ist eigentlich meine Meinung. Das tut aber, das tut ja eigentlich nichts zur Sache.
Die Vermutung hatte ich.
Ein bisschen, ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Kontext es war. Du hast
durchaus auch öfters mal die Ich-Form verwendet, die man ja eigentlich in wissenschaftlichen Arbeit nicht verwenden sollte.
Ja, aber das ist tatsächlich, also auf jeden Fall in Mainz, in der Germanistik und vor allem in der Linguistik eigentlich sind die da gar nicht so böse. Also eigentlich jeder Prof, mit dem ich da geredet habe, die haben gesagt, So, natürlich, sie schreiben doch die Arbeit, das ist auch ihre Einschätzung. Und wenn sie irgendwie finden, dass das Argument nicht so kräftig ist, dann können sie das auch so sagen.
Ich finde die Selbstrücknahme tatsächlich auch immer so ein bisschen albern. Ich glaube, da hattest du einen Moment, und jetzt rollen wir die Kuh von hinten auf, so ist das Sprichwort, keiner widerspricht. du hast ganz am Ende irgendwo geschrieben, dass deines Wissens nach oder deines Kenntnisstandes nach es dazu nichts weiter gibt oder so. Das fand ich auch interessant. Das fand ich auf jeden Fall mutig einerseits und andererseits, ja, ich unterlege auch immer so diesem, lass das Ich weg, aber ich will das auch immer irgendwie hinschreiben. Ich schreibe auch mega oft so im Flow einen Satz, wo das Ich vorkommt und dann schreibe ich den im Nacharbeiten nochmal um. Also ich finde es auch, das ist eine dieser künstlichen Limitationen, die mich manchmal extrem aufregt.
Ich mache es schon sehr, sehr limitiert und ich würde jetzt nicht schreiben, auf der nächsten Seite mache ich dies oder jenes. Aber wenn es darum geht, dass ich irgendwas recherchiert habe und irgendeinen Punkt nicht gefunden habe, dann sage ich das genauso und dann zeige ich nochmal auf, was ich gelesen habe und dann kann der Prof mir am Ende sagen, ja, aber da fehlt ja ein Text. Wenn er will.
Das Interessante ist, dass wir genau diese Diskussion vor zwei Podcasts schon hatten bei unserem anderen Spezial, wo wir eine Kulturanthropologie-Bachelorarbeit hatten. Und da waren auch noch mehr Ichs als bei dir dabei. Und in diesem Fach war es auch völlig normal, diese Ich-Dimension aufzuzeigen, weil es auch Teil der Methode ist und Teil der Forscher ist halt da drin und verändert das auch. Und deswegen soll er auch auftreten in den Arbeiten. Und das ist jetzt, aber ich finde das interessant, dass wir genau jetzt zwei Fächer anscheinend rausgegriffen haben.
Wo es vorkommt.
Bei unseren Spezialen, wo das vorkommt, weil weder in Publizistik bei mir, noch in Filmwissenschaft, noch in der Humangeografie macht man das eigentlich.
Hot Take, wir sind einer ganz heißen Sache auf der Spur. Da ändert sich vielleicht was, ganz ehrlich. Also vielleicht ist das einfach so langsam, kommt's. Ich meine, die meisten Leute, mit denen wir reden, sind irgendwie jünger als vor allem du, weil du bist mega alt.
Ich habe auch schon einen Job.
Ja, Daniel, du hast auch Wirtschaftsabi.
Ich habe auch Wirtschaftsabi.
Was mir aufgefallen ist bei deiner Arbeit, liebe Elli, es war so ein Kopfsprung rein. Also es ist wirklich so ein, ey, sorry, no time for bullshit. Wir springen da rein, es geht so los. Hassrede, inhärent, interdisziplinär, Straftat, Hassrede in der deutschen Gesetzgebung existiert ja nicht, bla bla, juristisch, politisch, historisch, psychologisch, soziologisch, Dimensionen hier, Definition, bam, bam, hier ist Literatur, hier ist das, hier ist dies. Ich kenne Einleitungen oft so, also gerade so von der Standard-Hausarbeit, sag ich mal. Googelt man nach Hassrede, so erhält man 3.469.521.204 Ergebnisse. Diese sehr hoch eingeschätzte Anzahl sagt dem Forschenden, dass das Thema durchaus Relevanz besitzt. Mein Lieblingsfilm Fight Club beschäftigt sich mit Hassrede, denn Szene XY, also, ne, so kenne ich das.
So ein bisschen lebensweltlicher.
So ein Blabla drumherum, aber du machst hier wirklich den Deep Dive.
Ja, also das ist, ich würde sagen, der erste Abschnitt der Einleitung, da geht es darum, erstmal irgendwie von ganz groß auf ganz klein zu kommen. Also ich erzähle so ein bisschen, in welchen Richtungen man diesen Begriff Hassrede verstehen kann. Und da gibt es einfach super viel. Also das ist für die Erziehungswissenschaften super wichtig, das ist für Soziologie wichtig, das ist für Jura wichtig, was weiß ich. Und das erzähle ich alles und sage, dass ich das registriert habe und sage dann, und es interessiert mich alles überhaupt nicht in dieser Arbeit. Ich will eigentlich...
Das ist eine gute Einleitung, erstmal von dem zu schreiben, was einen überhaupt nicht interessiert.
Genau. Disclaimer. Beziehungsweise nein, also was mich daran nicht interessiert. Ich habe ja auch tatsächlich ein bisschen einen interdisziplinären Ansatz gehabt.
Auf jeden Fall, ja.
Wie wir sie hier grillen. Aber ist auch nur eine Hausarbeit, ist keine Bachelorarbeit oder keine Masterarbeit.
Ist ja auch eine ziemlich gute Hausarbeit, von daher können wir ja ruhig grillen. Ja. Und du schreibst. Du bist Vegetarier.
Hey, man kann auch einen Vegetarier grillen.
Hab Spaß mit deinem Käse, Mann.
Wenn er so tropft und ins Grillgut.
Ich mache hier gleich Vegetarier-Hate Speech, wenn es so weitergeht. Du schreibst ja auch, dass Hate Speech oder Hassrede hier bei uns keine Straftat darstellt, im Prinzip. Du kommst später noch ein bisschen drauf, aber in den USA ist das so, oder?
Ich weiß nicht. Tatsächlich, ich würde fast sogar sagen, also in den USA haben wir eine Redefreiheit, Freedom of Speech. Mhm. Und in Deutschland haben wir eine Meinungsfreiheit. Ich würde eigentlich jetzt so aus dem Blauen raus sagen, dass es in Deutschland eher sanktioniert wird. Also es taucht nicht im Strafgesetzbuch auf, der Begriff Hassrede, aber die Meinungsfreiheit wird ganz klar beschnitten im Gesetz. Das ist auch immer so ein bisschen das, was man jetzt immer hört, ja, und das ist meine Meinung und die kann nicht eingeschränkt werden und ich darf andere diskriminieren durch das, was ich sage, weil Meinungsfreiheit, das ist halt Blödsinn. Also, auf jeden Fall, weil man sich auf das Recht bezieht oder beruft. Man darf ganz viele Sachen nicht ungestraft sagen, man darf andere nicht beleidigen, man darf, das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil ich mich so ein bisschen in der Böhmermann-Sache ja damit beschäftigt habe.
Und Böhmermann ist zum ersten Mal gefallen.
Ja.
Count one.
Ja, weil es wurde dieser Paragraph 103 abgeschafft.
Majestätsbeleidigung.
Genau, ja. Und da geht es aber nur um die Oberhäupter von anderen Staaten. Unseren Bundespräsident darf man immer noch nicht beleidigen. Man darf auch unsere Flagge nicht beleidigen. Das fand ich super interessant. Habe ich letztens einen Artikel gesehen, dass jemand irgendwie, ich weiß nicht, was er gekriegt hat, wahrscheinlich irgendwie eine Geldstrafe oder sowas dafür, dass er die deutsche Flagge verbreitet hat ohne das Gold. Oh. Er findet das ohne Gold schöner, nur schwarz-rot. Und dafür hat er...
Das ist einfach eine andere Flagge. Er,
ja,
sich hat genau. Irgendein Land schwarz-rot.
Ja, und das darf man nicht. Das ist ein Symbol des Staates und das darf man nicht verhöhnen.
Okay, cool. Kurzer Lifehack von mir an der Stelle. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Wenn ihr gerne die deutsche Flagge verhöhnen wollt, ja, aber richtige Weicheier seid und euch das nicht traut, weil ihr Angst habt, irgendwie Geldstrafen zu kriegen oder so, verhöhnt doch einfach die belgische Flagge, aber dreht sie auf Seite. Genial.
Wow.
Lifehack.
Danke.
Kein Problem.
Genau, und der einzige Paragraph, der sich so ein bisschen expliziter damit auseinandersetzt, ist halt der Paragraph zur Volksverhetzung.
Aber ich finde das gut, wie du einfach drüber weggehst, Elli. Ja. Einfach ignorieren.
Ja, darauf wollte ich zurückkommen. Dass, wenn man über Hassrede spricht, dann spricht man eigentlich auch immer über Volksverhetzung. Und das hat eben diese Öffentlichkeit auch immer und dass jemand aufgefordert werden muss, was Bestimmtes zu tun.
Okay, ich wollte mal ein bisschen näher auf die Straße gehen. Wir sind auch Street. Mhm. Und deswegen, du benutzt ja auch viele Begriffe aus dem Hip-Hop, wie zum Beispiel Slurs. Mhm. So ein ganz berühmter Hip-Hop-Begriff. Was bedeutet das denn?
Kannst du vielleicht mal noch eine Rap-Zeile zitieren, Daniel, mit Slur drin?
Oh, bitte, nee.
Slurs sind, also Beleidigungen für bestimmte Personengruppen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Auffassungen tatsächlich in der Linguistik darüber, weil das eine Lager sagt so ein bisschen, durch Hassrede oder vor allem auch durch Slurs werden Menschen bezeichnet, negativ bezeichnet, die bestimmte Gemeinsamkeiten haben. So, also zum Beispiel das N-Wort für Schwarze oder
Spaghettifresser für Italiener.
Genau, sowas. Und das andere Lager sagt so ein bisschen, nee, also diese Gruppen haben eigentlich objektiv keine Gemeinsamkeiten. Sie werden durch diese Wörter erst kreiert. Man macht sie dadurch erst zu einer Gruppe. Aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, jeder Mensch, der irgendwie als schwarz wahrgenommen wird, die haben ja auch alle unterschiedliche Hautfarben, genauso wie Weiße alle unterschiedliche Hautfarben haben. Irgendjemand ist ein bisschen heller, jemand ist ein bisschen dunkler, ein bisschen rötlicher, ein bisschen, ne? Kommt auch auf die Tageszeit an und den Sonnenstand.
Und den Sonnenbrand.
Genau.
Ja, ja.
Und die werden, also wie auch immer, diese Gruppen, ob sie nun dadurch gruppiert werden oder nicht, werden sehr, sehr negativ bezeichnet dadurch. Und die haben auch meistens eine ganz lange Geschichte, die zum Beispiel an Sklaverei oder an Euthanasie oder sowas gebunden ist. Ja.
Wow, was alles hinter diesem Begriff Slurs steckt.
Mhm.
Und so wie du es erklärt hast, könnte es ja durchaus so im Battle-Rap verwendet werden. So. Da ist ja oft, ist ja die Beleidigung eines Gegenübers, ist ja da Bestandteil dieser Kultur.
Ich möchte nur kurz der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die Ellie ja auch eine große Lücke sieht zwischen den Geschlechtern.
Mhm.
Und deswegen verwendet sie die durch Unterstrich gekennzeichnete Gender Gap.
Mhm.
Fand ich interessant. Nee, finde ich immer, ich finde das tatsächlich immer spannend, wie man das löst, ne? Das ganze Problemchen.
Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Ich find jeden Versuch gut.
Ja.
Hauptsache, man macht was.
Auf jeden Fall. Mind the gap, sage ich da.
Mind the gap, ja.
Nicht reinfallen, passen Sie auf beim Einsteigen.
Hey, man kann da reinfallen, wenn man eine Hausarbeit schreibt, so. Wenn man nicht aufpasst.
Ja, da ich am Ende meiner Masterarbeit sehr viel Stress hatte, doch tatsächlich, habe ich es leider nicht mehr geschafft zu gendern, aber ich hatte es echt vor. Aber
naja, der Wille zählt.
Naja, zählt eigentlich nicht, weil also nein, in dem offiziellen Dokument ist es jetzt nicht drin und ich hatte es mir vorgenommen, aber hatte ich dann keine Zeit mehr. Ich habe ja auch in der Nacht vor meiner Abgabe noch meinen Abstract geschrieben.
Weil der Professor das hört, ist Quatsch. Daniel war super vorbereitet, ne? Also das ist total alles well researched und so, keine Sorge,
gib ihm eine Eins. Die Quellen sind gut,
Gib ihm eine Eins, gib ihm eine Eins, gib ihm eine Eins.
Ich wollte nochmal auf ein Zitat eingehen. Du hast geschrieben, die Wirkung auf Adressaten sei zu vernachlässigen, wenn es um Hassrede geht. Jetzt stelle ich mir davor, ist es Hass, wenn keiner zuhört, im Sinne von, ja, wenn im Wald ein Baum umfällt und es keiner sieht, dann ist er auch nicht umgefallen?
Das habe ich geschrieben.
Die Wirkung auf Adressaten sei zu vernachlässigen.
Sei.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Zitat.
Kurze
Research-Pause. Ich glaube, dem widerspreche ich. Ich finde nicht, dass das zu vernachlässigen ist.
Also ich glaube, das, was du sagen wolltest, was ich meine, rausgehört haben, Hassrede bleibt Hassrede, auch wenn der Adressat sagt, stört mich nicht, was er sagt. Also wenn ich jetzt zu einem Schwarzen Zucker sage und der Zucker sagt, N-Wort, sorry, ich hab's revolutioniert. Scheiße.
Wow.
Beep. Das tut mir leid.
Oh, der Beep kam zu spät.
Robert, du weißt, was du tun musst.
Lass alles drin.
Genau, dass man das dann... Oh Gott.
Fang nochmal von vorne an.
Das mit N-Wort. Dem Zitat. Ja, genau, wenn man zu jemandem sagt, aber der sagt, es ist gar nicht schlimm für mich. Aber es bleibt dann trotzdem Hassrede.
Du zitierst da jemanden, der sagt, Hass könne nicht unbewusst empfunden werden. Mhm. Und deshalb sei die Wirkung auf den Adressaten zu vernachlässigen. Auch in Fällen, in denen der Sprechende beispielsweise Slurs verwendet.
Genau, also das sind indirekte Zitate, da ich widerspreche dem. Also es gibt unterschiedliche Argumente dafür. Die ich da anführe, ist zum Beispiel halt, dass das... Wenn man irgendwie sagt, ich benutze das N-Wort und ich meine damit schwarz und ich habe einen schwarzen Freund und der ist voll okay damit, dann ist das eigentlich, wenn man nach diesem zweiten Lager, das ich vorhin beschrieben habe, geht...
nicht schlimm.
Doch, genau. Doch schlimm. Dann spielt das da rein, dass man diese Menschen halt als homogene Gruppe wahrnimmt. Mhm. Dass man sagt, ja okay, ich kenne einen Schwarzen und der sagt, das ist cool und der spricht für alle Schwarze. Oder... eine Frau, die für alle Frauen sprechen kann. Also diese Gruppen sind halt immer wahnsinnig groß, die durch Slurs bezeichnet werden. Ja. Und dann kann man nicht irgendwie sagen, ja, weil ich irgendwie einen kenne, der das okay findet, ist das dann in Ordnung. Das sollte dann wenigstens durch irgendwie größere Gruppierungen geschehen. Zum Beispiel das Wort behindert hat so ein bisschen gedroht abzudriften und es wird auch immer noch als Schimpfwort benutzt, so unter Jugendlichen und so, aber das ist reclaimed worden sozusagen, also durch Behinderte benutzen das selbst, weil sie, also das findet man so online auf unterschiedlichen Seiten, was weiß ich, von irgendwelchen Gruppierungen, die dann halt wenigstens tatsächlich irgendwie für eine größere Gruppe von den Bezeichneten sprechen, genau.
Ja.
Reclaiming. Oder zum Beispiel auch schwul, war auch mal ein Schimpfwort, das ist auf jeden Fall reclaimed worden. Also ich finde, da sollte man einfach darauf hören, was die sagen. Und wenn es immer noch eine große Gruppe gibt, dann sollte man es nicht riskieren. Es gibt ja andere Worte dafür. Es gibt immer ein neutrales Äquivalent für das Wort. So, warum muss man darauf bestehen, dass man das N-Wort sagt? Man kann doch auch einfach schwarz sagen.
Auf jeden Fall. Du hast das auf Seite 5 generell Hassrede bezeichnet als gesichtsbedrohende Akte und auch gerade jetzt im Zusammenhang mit deinen einleitenden Worten zum Thema Sprechakt finde ich das eigentlich so als ganz breite Definition für meinen kleinen Kopf, der sich nicht speziell immer mit diesem Thema auseinandersetzen kann und will, finde ich es eigentlich ganz schön, so zu sagen, es bedroht irgendwie mein Gesicht und das muss nicht mal... für mich nur selber sein, sondern halt auch vor anderen. Mhm. Und damit ist eigentlich auch dieses Argument ein bisschen rausgenommen. Ist ja egal, wenn ich es nicht schlimm finde. Solange es irgendjemand in dieser geschaffenen Gruppe schlimm findet, ist es immer noch schlimm. Und damit bedroht es auch dann dein Gesicht als Zugehöriger. Das fand ich schön, fand ich einfach griffig.
Mhm. Darunter fallen auch Beleidigungen und sowas und Gesichtsbedrohende Akte, ja.
Ja, und das ist auch der Part, wo du so viel mit Paragraphen um dich werfen musst und so. Ja. Und da möchte ich schon sagen, also war viel Jura für jemanden, der Germanistik studiert.
Weil es halt in diesem Seminar war, in dem es um kriminelle Sprechakte ging. Also da haben wir auch über Plagiat, über Hassrede, über Beleidigung und sowas. Das. Genau, ja.
Das, ich dachte tatsächlich, ich kannte dich ja vorher jetzt vor dem Treffen nicht. Ich dachte, du hättest vielleicht mal Jura studiert, weil das war so paragraphengeballert, dass ich schon, mein Kopf fährt da so langsam runter, so. Ja. Aber es war schon also sehr respektabel für jemanden, der da nicht tief in Jura steckt.
Ja, also für die Germanistik sind diese juristischen Texte halt nie Quellen. Es ist immer Material, das wir analysieren. So, ja.
Auf Seite 8 benutzt du auch den Begriff diskursive Realitätserzeugung.
Ja.
Und das ist so ein Begriff, das könnte ich mir vorstellen, das machen auch viele, die Hassrede verbreiten, dass sie irgendeine verquere Realität haben. So. Mhm. Ich spiele es da auf keine bestimmte Gruppe an oder auf keine bestimmte Partei. Aber AfD. Soll ich dir was reichen?
Ich habe total den Husten. Der klingt, als hätte ich gesagt, AfD ist eine Scheißpartei. Was ich auch finde. Aber so zwei jetzt nur Husten.
Brauchst du Hufen, gell? Ja, ist eine Krankheit, gell? Ja, schlimm, gell? Ja. Muss wieder weggehen.
Ist schlimm. Danke, ja, genau. Merkel.
Diskursive Realitätserzeugung. Mhm. Wollte ich nur mal so sagen. Du kannst jetzt das dazu sagen, aber...
Ja, also ich glaube, dass das ziemlich relevant ist. Für diese Diskurse, diese öffentlichen Diskurse, die momentan so ganz toll geführt werden. Aber das ist ganz allgemein auch einfach ein Fakt. Immer dann, wenn wir etwas sagen und auch in Fällen, in denen wir nichts sagen, tragen wir einfach zur Realität bei. So, also das tun wir auch, wenn wir irgendwie was in die Hand nehmen, wenn wir irgendwie jemanden grüßen oder sowas. Warum sollte das irgendwie anders sein? Wir verändern die Realität immer dann, wenn wir kommunizieren.
Im Zweifel erschafft man eine und hat irgendwie eine Verschwörungstheorie oder so, die der totale Bullshit ist, aber ne, man baut sich seinen eigenen Diskurs drumherum, hat genug Leute, die es reproduzieren und dann glauben irgendwie die Leute, dass jeder Flüchtling kriegt 1.000 Euro und eine Rolex und einen Porsche, wenn er ankommt, so, genau, cool.
Es ist dann eine Realität, nicht unbedingt die Realität.
Ja. Das ist die diskursive Realität. Ja, ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber auf Seite 8, Zeile 15.
Tippfehler.
Genau, ist nämlich ein Rechtschreibfehler.
Ach, jetzt komm. Wow.
Ja.
Das mag sein.
Das Herzlich willkommen beim Pedanten-Podcast.
Ja, das Ding ist, also das ist echt nicht meine Stärke, Rechtschreibung, vielleicht sogar eine Schwäche. Deswegen... Finde ich es immer, bin ich sehr stolz auf mich selber, wenn ich sowas sehe.
Mhm. Herzlich willkommen beim Korinthen-Kakakast.
Was steht denn da?
Ja, da steht They, aber es ist ein Eigenname und er ist klein geschrieben.
Das ist kein Eigenname. Das ist ein Pronomen.
Eigenname. Oder ein Pronomen, ja. Whatever.
Pronomen werden klein geschrieben.
Es sollte altenglisch sein und they heißen.
Ja.
THY.
Das fand ich von mir selbst kreativ gelöst. Also, weil ich tatsächlich. Eine forschende Person recherchiert habe, die sich nicht als Mann oder Frau identifiziert und ich da respektvoll sein wollte und wissen wollte, wie die Person angesprochen werden möchte. Und da habe ich tatsächlich coolerweise noch ihr Profil gefunden, also das Profil dieser Person bei der TU, Berlin, aber auch nicht TU, HU. Humboldt-Universität in Berlin, genau. Und da hat sie darum gebeten, dass man einfach kreativ ist, dass man sie nicht als Mann oder Frau anspricht, sondern sich was überlegt.
Ach, wie schön, dass sie einen herausfordert.
Ja, geil. Genau. Und dann habe ich gedacht, na gut, im Deutschen gibt es dafür keine Möglichkeit. Also nicht, dass ich wüsste. Im Englischen gibt es eine ganz elegante. Dann übernehme ich das doch einfach und erzeuge diese Realität diskursiv.
Gender Gap aufgelöst.
Aha.
Also, du hast dir dann They ausgesucht.
Mhm. Weil es das im Englischen gibt, also nicht binär geschlechtlich identifizierende Menschen. Im Englischen kann man mit They bezeichnen, wenn sie das wünschen, wenn sie das möchten. Und dann muss man sie nicht als Mann oder Frau kategorisieren, wenn sie
Apropos
das nicht wollen.
Apropos wünschen.
Mhm.
Ich hasse Pauls. Pauls sind hier unerwünscht. ist ein wunderbares Zitat aus deiner Arbeit, wo du so ein bisschen ja, an einem sehr abstrusen Beispiel irgendwie erläuterst, wie sowas sein kann, weil ich hasse Flüchtlinge, Flüchtlinge sind hier unerwünscht, wirkt auf jemanden, glaube ich, ganz anders als ich hasse Pauls, Pauls sind hier unerwünscht. Mhm. Wie kommt das?
Ja, wie kommt das? Weißt du es?
Ich weiß, ich habe die Arbeit
Also ich habe darüber noch mit meinem Dozenten gesprochen, mit dem, bei dem ich die Arbeit geschrieben habe. Und es kann gut sein, dass das auch so ein bisschen dem geschuldet ist, dass es ein Eigenname ist, dass es seltsam klingt.
Der Dozent heißt übrigens Professor Paul.
aber grundsätzlich finde ich das doch ein ganz gutes Beispiel, weil das mit dem Ich hasse Pauls, das ist einfach unverständlich. Und das ist deswegen unverständlich, weil wir nichts mit dieser Personengruppe verbinden. Weder Positives noch Negatives. Und wenn man das durch eine Bezeichnung für eine diskriminierte Gruppe ersetzt, dann funktioniert's. Dann ist es, ja, dann ist es Hassrede. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich da die Pauls genommen habe. Ich glaube, dass ich mir sehr schwer getan habe, eine Personengruppe zu finden, über die es keine negativen Klischees gibt. Selbst Männer. Selbst Männer hätten da nicht gut reingepasst in dieses Beispiel.
Ich finde es so interessant, weil ich versucht habe, es von allen Seiten zu durchdenken. Ne? Genau wie du es erläutert hast, man verbindet nichts mit Paul, hast du jetzt gesagt, mit Pauls. Dann habe ich überlegt, okay, was wäre, wenn ich, sagen wir, ich habe irgendwie eine traumatische Erfahrung gemacht. In meiner Schulzeit hieß der Bully, der mich immer gebullied hat, hieß halt Paul. So. Und dann habe ich, ne, wenn ich den Namen Paul höre, vielleicht kein gutes Gefühl. Und wenn meine Freundin sagt, wollen wir unser Kind nicht Paul nennen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall, so hieß der der mich da früher immer. Das ist auch nicht schön. Egal. So hieß der Typ, der mich da früher immer gemobbt hat. Du hast vorhin gesagt, mein Freund.
Ausgleich. Vorsicht.
Also, ne, ich habe jetzt die negativste Assoziation mit Paul, die man haben kann. Mhm. Und trotzdem würde ich doch nie behaupten, ich hasse alle Pauls. So, ja, da, mega Schwachsinn. Aber sobald mir ein Flüchtling die Armbanduhr klaut, ist es so, die müssen alle raus, die haben ja nichts verloren, die sind alle gleich. Ne? Und das ist tatsächlich, also das ist, ich möchte es wirklich in der nächsten Diskussion, die irgendwie auf Twitter oder in sonst welchen sozialen Netzwerken mit solchen Leuten aufkommt, solche Leute in dem Fall auch blöd, ich reproduziere ja gerade selber, aber solche Leute, diejenigen, die eben über Flüchtlinge als Gruppe so abfällig reden oder Rassisten oder was auch immer für Idioten, ist das ein super Beispiel, um die niederzumachen.
Das ist auch, also jetzt, wo du über Twitter sprichst, es ist auch ein Punkt, der mir sehr wichtig war in der Arbeit, beziehungsweise es ist nicht mein Punkt, es ist der von Hornscheid, dass das mit Bewusstheit überhaupt nichts zu tun hat, Hassrede und Rassismus und Diskriminierung und sowas, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass diese Sachen normalisiert sind, dass wir damit aufgewachsen sind, dass wir sie internalisiert haben, dass sie uns eben nicht auffallen und wir natürlich von uns selber niemals sagen würden, dass wir irgendwie ein schlechter Mensch sind und dass wir Rassisten sind und so. Und deswegen kommt es, also denke ich, dass das so zustande kommt, dass Leute sich irgendwie auf die Straße stellen und sagen, Mensch, irgendwas Blödes, irgendwas, was so objektiv rassistisch ist und sagen, ja, aber ich bin kein Rassist. So, na klar, wer würde das denn über sich sagen?
Ja.
Man hat es einfach also, normalisiert.
Genau, du schreibst hier noch, die strukturelle Diskriminierung ist, beruht auf Naturalisierung. Und genau, und wird dadurch internalisiert. Aber sagst du damit, dass man noch unbewusst Hassrede betreiben kann? Also man ist sich der selber gar nicht bewusst und
ja.
Kann ich trotzdem hassen, also das Hassrede, dieses Wort hassen, ich finde, Hass ist ein sehr starkes Gefühl, dass man das nicht unbewusst, also okay, das ist doppelte Verneinung, dass man das, dass man unbewusst hassen kann, glaube ich irgendwie, also kann ich irgendwie nicht glauben.
Ja, deswegen gibt es auch teilweise Bestrebungen, andere Wörter dafür zu finden, also zum Beispiel Hornscheid benutzt nicht Hassrede, sondern Pejoration, weil also das ist sowas wie auch Abwertung.
Das klingt nach was Perversem, aber du wirst es uns jetzt erklären.
Ja, es ist eigentlich, soweit ich weiß, bedeutet es übersetzt einfach nur Abwertung.
Okay.
Und das kann man so ein bisschen, damit kann man ein bisschen besser erklären, dass was normalisiert ist, das was internalisiert ist, dass einem das, dass man das nicht mehr bewusst macht. Und ich habe aber halt, also es ist aber anders auch noch definiert in der Linguistik, deswegen habe ich gesagt, ich spreche weiter über Hassrede, weil ich noch nicht so wirklich für mich ein Beispiel gefunden habe, wo diese Sachen nicht wenigstens historisch doch auf Hass beruhen. Und auf Entmenschlichung und sowas. Ja. Es geht immer darauf zurück, dass bestimmte Personengruppen ihr Recht auf Existenz und Leben und glücklich sein und sowas abgesprochen wird. Deswegen finde ich es eigentlich immer noch ganz provokant und ganz richtig.
Ein Stück weiter vorher, das war jetzt Seite 12, aber auf Seite 10 schreibst du auch noch was ganz Spannendes, denn Diskriminierung beginnt mit der Vernachlässigung der Individualität von Personen, ihren Eigenschaften und ihren Verdiensten. Mhm. Das fand ich sehr spannend, das war mir gar nicht so bewusst. Aber hat mich auch irgendwie zum Nachdenken gebracht, so. Das gilt ja irgendwie nur in unserer aktuellen, irgendwie postmodernen Gesellschaft, wo der Individualismus so im Vordergrund steht. So als, man will halt individuell sein, man will sein eigenes Leben leben.
Im Westen.
So, im,
ist auch wieder
individuell. Ja, klar, im Westen, aber so, weiß nicht, wenn man jetzt sagt, es gäbe einen Kommunismus, der funktioniert, keine Ahnung, da ist ja auch Individualität nicht mehr so wichtig. Und da ist will man ja diese Gleichheit sozusagen. Und dann ist es ja, also Diskriminierung ist praktisch nur in unserem Gesellschaftssystem des Westens Diskriminierung.
Also logischerweise bezieht sich die Arbeit so ein bisschen auf unser Deutschland heute so.
Ja, und Amerika spielt ja, oder?
Ja,
auch noch ein bisschen die Rolle.
Ein Stück weit, weil ich ja ein bisschen über Redefreiheit spreche. Aber also ich glaube, dass es auch zu weit gegriffen wäre, zu sagen, dass es in kommunistischen Gesellschaften keine Diskriminierung gibt. In real existenten.
Dass es in diesem Punkt keine Diskriminierung gibt.
Ja. Ich glaube, dass es halt dort immer noch ein Stück weit reproduziert wird, die, also, ja.
Kommunismus ist doch das mit diesen Tieren auf dem Bauernhof, gell?
Richtig.
Danke. Was ich auch cool fand, ist, du hast dieses Paul-Beispiel dann noch ein bisschen weitergetrieben und das noch mit, ich fand, es wurde dann echt gerade in dieser Analyse immer anschaulicher für mich und das waren auch so schöne Reflexionsprozesse, die da eingesetzt haben, wenn du schreibst, es ist ein Unterschied oder vielleicht auch eine Abstufung von Hassrede, wenn man anfängt mit, ich hasse Pauls, ich hasse Fußballfans, ich hasse Türken. Dass das so, ne, es wird graduell, also so realistischer in meinem Kopf. Ne? Ich hasse Pauls, okay, das ist Quatsch, niemand hasst Pauls. Ne? Ich hasse Fußballfans, ja, die gehen mir schon manchmal krass auf die Nerven, so wenn die hier besoffen durch die Gassen ziehen und irgendwie pöbeln. Und ich hasse Türken ist was du tatsächlich eben leider im heutigen Kontext mehr als häufig hörst irgendwie.
Ja, bei den Beispielen ging es auch eben genau darum, was ich im Untertitel gesagt habe, dass ich es sinnvoll finde, Diskriminierung zum Klassifikationsmaßstab für Hassrede zu machen. Das hat auch viel mit Autorität zu tun, mit Macht und sowas. Darauf bin ich noch nicht so eingegangen in der Arbeit. Darüber habe ich jetzt später erst ein bisschen mehr gelernt. Aber ja, genau, da geht es darum, wenn du Fußballfan bist, dann gibt es in der Gesellschaft Menschen, die dich deswegen nicht leiden können. Vor allen Dingen, wenn du echt irgendwie so nerviger, also mit durch die Straßen fahren und hupen und
wenn du eine Vuvuzela besitzt,
genau,
fühl dich bitte angesprochen.
Aber sozusagen, du hast immer die Möglichkeit, das zu verbergen, wenn es drauf ankommt. So, du musst nicht in deinem Trikot ins Büro gehen. Du musst nicht darüber sprechen, wenn du irgendwie merkst, boah, ich bin gerade hier echt in einer Gruppe, die Fußball so richtig scheiße finden. Aber es gibt Dinge, die kannst du nicht verbergen. Das sind Sachen wie Hautfarbe, das sind Sachen wie Namen, das sind Sachen wie Geschlecht in vielen Fällen. Also du hast nicht so, es ist mehr die Option halt, dass du dich einer Sache entziehen kannst, als dass du tatsächlich einen Vorteil hast jemand anderem gegenüber. Denn Vorteil besteht darin, dass du gewisse Dinge einfach gar nicht erfährst.
Ich glaube, es ist vielleicht auch noch so ein Stück, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, aber es ist vielleicht auch noch so ein Stück, wie sehr man sich damit identifiziert oder fühlt, dass man es verteidigen müsste. Ja. Also niemand würde seinen Vornamen Paul verteidigen. Den Fußball, seine Leidenschaft, wenn man das liebt, das zu verteidigen in einer Gruppe von Leuten, die es hassen, weiß ich nicht, ob man es machen würde. Aber seine Wurzeln oder seine Nationalität, das ist dann schon sowas, und das ist auch wieder gesellschaftlich geprägt, wo man einfach das Gefühl hat, wenn da jetzt eine Gruppe steht, ich hasse Türken und ich bin Türke, dann kann ich mir das nicht gefallen lassen, so, dann muss ich was sagen, und das ja sicherlich auch zu Recht. Ich finde das nur interessant, so der Identifikationsgrad steigt für mich so ein bisschen mit an.
Mhm. Ja. Und es ist auch leider so ein bisschen ein Zeichen dafür, also diese ganz lange hat man in Deutschland, und ich finde immer noch, setzt man sich nicht damit auseinander, was man selbst für eine Vergangenheit hat, auch was irgendwie Kolonialismus angeht und sowas, und dass wir vielleicht, dass es Rassismus in Deutschland gibt. So, ich kann mich daran erinnern, so in meiner Schulzeit war das so ein absolutes No-Go. So, wir, nein, Rassismus gibt es in Deutschland nicht, wir wissen, wie das aussehen, wir haben das nicht, wir können das identifizieren. Und damit hat man sehr viel einfach totgeschwiegen, was passiert. Und dass auch solche Sachen wie zum Beispiel der Volksverhetzungsparagraf, es gibt ihn und der ist veraltet. Da werden Bauern vor Hassrede geschützt. Also die Gruppen, die dort identifiziert werden, sind unter anderem zum Beispiel Bauern. Aber andere Minderheiten, die in Deutschland diskriminiert werden, werden dort nicht erwähnt. Und was dann zum Beispiel Parteien machen wie die AfD, die gehen hin und sagen, ey, der Volksverhetzungsparagraf ist veraltet und sie haben super Recht damit, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, was man da reinschreiben sollte und ob das irgendwas bringen würde, um Diskriminierung irgendwie besser zu machen, weiß ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Aber die setzen da halt natürlich richtig an und sagen, ey, das ist alt hier. Und dann wollen die halt die Deutschen reinschreiben. Ich weiß nicht, ob das dann auch so sinnvoll ist. Aber
macht es überhaupt Sinn, da irgendwelche Gruppen reinzuschreiben?
Wir sollten mal das die alten ja weißen Männer schützen. Die alten weißen Männer müssen mal ein bisschen Schutz kriegen, finde ich.
Die Armen, ja.
Ja, das ist so eine Frage, mit der ich mich gar nicht auseinandergesetzt habe, ob, wenn man das irgendwie gesetzlich reguliert, das irgendwas bringen würde. Also keine Ahnung, ich glaube, dass das sehr schwierig ist, dass sich da sehr viele Leute sehr, sehr schnell sehr angegriffen und zensiert fühlen.
Hassrede allgemein. Ja. Also, warum dann noch bestimmte Gruppen? Das ist ja sowas von Fluktuation und Zeitgeist unterlegen und
Aufklärung ist wichtiger.
Sowieso.
Ja.
Sowieso. Diskriminierung hat ja viel mit Autorität und Macht zu tun. Mhm. Und das ist ja sozusagen auch der Unterschied zum Vorurteil, oder?
Würde ich so unterschreiben, ja.
Hast du auch so geschrieben in deiner Arbeit?
Ja, habe ich auch so geschrieben. Genau. Würde ich auch. Ich glaube, ich würde es noch ein bisschen mehr differenzieren in meiner Masterarbeit, aber so, um das Handwerkszeug zu haken. Ich finde, es ist sinnvoll, dazwischen zu unterscheiden. Ja. Weil man natürlich kann man Vorurteile gegenüber jemandem haben und eine bestimmte Person irgendwie, die weiß und mittelständig und männlich ist. Es gibt Situationen, da hat die einen Nachteil. Das will ich dieser Person überhaupt nicht absprechen. Aber es geht immer um Chancen. Und um Wahrscheinlichkeiten. Ja.
Und um Verhältnismäßigkeiten.
Ja. Mhm.
Ich würde auch vielleicht nochmal einwerfen, so, ich weiß nicht, Kognitionsforschung, dass der Mensch halt, so wie er tickt, aus seiner urzeitlichen Entwicklung, dass er so in Schubladen denkt, dass er schnell Entscheidungen trifft, die er einsortiert, die dann noch nicht unbedingt im Großhirn angekommen sind, aber die so durchs Gehirn gehen. Und wenn er sich schnell entscheidet, dass er ständig Leute in Schubladen steckt.
Ja, absolut. Und das müssen wir. Und nicht nur Menschen. Wir kategorisieren alles ständig. Und wir müssen, um zu überleben. Und genau der Punkt, wo das halt problematisch ist, das ist halt gerade das, wo es interessant wird. Auch für die Linguistik und wo es ganz viele Fragezeichen gibt. Aber dass wir das machen und dass das in 99% der Fälle komplett unproblematisch ist, das steht komplett außer Frage. Das machen wir.
Also
das ist normal.
Also in diesem Moment, wo diese Kategorisierung im Kopf, die ganz normal sind, zu Macht und Autorität führen oder dafür missbraucht werden.
Mhm. Und dann irgendwie Verallgemeinerung und Menschen Nachteile davon haben. Ja. Wenn aber wie sich das linguistisch manifestiert, ist halt schwierig zu sagen.
Wenn jetzt ein Begriff so konzeptualisiert ist, wie wir es jetzt schon besprochen haben, wenn wir jetzt sagen, wir haben dieses populäre Beispiel aus der jüngsten Zeit, Flüchtlinge, wo dann viele direkt auch Assoziationen haben, also auf jeden Fall hat man, ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, jeder hat sehr starke Assoziationen zum Thema in die eine oder andere Richtung. Glaubst du, es hilft was, zu versuchen, so einen Begriff wieder zu entkonzeptualisieren, indem man ihn durch einen neuen Begriff ersetzt, wie es jetzt versucht wurde mit Geflüchtete?
Ich benutze Geflüchtete lieber, auf jeden Fall, weil, also aus einem anderen Grund, weil ich Flüchtling tatsächlich sehr, sehr negativ finde. Also dieses Ling da hinten, da ist der Schädling schon echt nicht weit. Und ja. Wenn Menschen als Schädlinge beschreiben werden, also Ling ist auch tatsächlich so, historisch, etymologisch gesehen, das ist ein negatives Morphem.
Ja.
Deswegen, also auch der Schreiberling, das ist vielleicht ein bisschen neutraler, aber das ist immer so jemand, bisschen, der so klein ist, ne? Der ja. so klein ist, ist ein Lehrling Witzling. Oder sowas. Ja, genau. Deswegen
Ling.
Benutze ich das nicht. Und einfach, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht wirklich, dass das selbst gewählt ist, Geflüchtete. Aber ich finde es trotzdem eine gute Bestrebung, um halt, weil dieses Morphem so negativ ist. Ja.
Alles klar.
Und es kann einen Diskurs schon irgendwie ein bisschen verändern.
Was ich auch gehört habe, ist so Wörter wie Heimatvertriebener. Keine Ahnung, sowas. Oder Heimatlos. Oder was ja eigentlich wieder die, weiß nicht, CSU voll geil machen müsste, wenn da so ein Heimatloser kommt. Die stehen doch so auf Heimat.
Können die direkt Heimat etablieren?
Ja.
Mit einem Ministerium oder so?
Können sie ihm eine neue Heimat geben?
Ja, schön wäre es, wenn sie das mal machen würden.
Okay. Wir haben dich genug ausgefragt, du bist doch schon ganz rot.
Bin ich, oh je.
Wir lösen dich jetzt, ist noch nicht zu Ende, wir haben noch ein paar Minuten, aber wir wollen jetzt zum unsere persönlichen Zitate der Arbeit kommen. So.
Das Zitat der Arbeit.
Gespannt. Und ich fange mal an mit meinem Zitat, ist ein bisschen länger, ich muss es ablesen. Also.
Ich konzentriere mich.
Versuch deine Lesestimme aufzulegen, Daniel.
Ja. Einatmen, ich habe halt schon einen Arbeitstag hinter mir, weil ich arbeite ja schon. Hass kann auf allen sprachlichen Ebenen ausgedrückt werden. Sei es durch einen herabwürdigenden Ton, den Gebrauch präjurativer Morpheme oder Lexeme, spezifische syntaktische Konstruktionen oder letztlich durch den offenen oder verdeckten Gebrauch diffamierender Äußerungen gruppenspezifischer Beleidigungen, Slurs oder abschätziger Implikaturen.
Mhm.
Seite 3, also deine Einleitung. Ich war raus. Ich war irgendwo anders, nur nicht in deiner Arbeit.
Wenn Sie das verstehen möchten, studieren Sie 8 Semester Germanistik.
Ich habe hier Hierorativ gelesen, dachte, das wäre irgendwas Perverses. Ich habe Slurs gelesen, ich dachte, jetzt sind wir im Hip-Hop. Ja, Germanistik ist vielfältig, aber ich war raus.
Daniel, also, möchtest du meine Morpheme und Lexeme pejorativieren?
Pejorivieren. Oder mit einem Ing hinten dran.
Ich würde auch deine spezifischen syntaktischen Konstruktionen auseinandernehmen.
Nein, also.
Was hat dich dazu geritten, das im ersten Absatz zu schreiben?
Waren es die abschätzigen Implikaturen?
Das ist tatsächlich.
Ist das die Überheblichkeit der Germanisten?
Nein, es ist relativ banal sogar. Also, und ich glaube, dass. Und das steht in fast jedem Aufsatz, den ich zu dem Thema lese, sogar. Also, es gibt einfach unterschiedliche. Einheiten in der Sprache, die man analysiert. Ja. Das sind Laute, das sind Wörter, das sind Sätze und das sind Sprechakte. So. Und für jede Einheit gibt es sozusagen einen Baustein. Es gibt Phoneme für, ne, das sind die Laute, die man analysieren kann. Es gibt die Lexeme, das sind die Wörter, die man analysieren kann. Man kann sie auf den Inhalt analysieren, man kann analysieren, wie sie klingen. Genau, und für die Syntax ist der Satz die Einheit, die man sich anschaut. Und für die Pragmatik, also die Sprache im Kontext, ist der Sprechakt die Einheit, die man sich anschaut. Genau, und einfach auf all diesen sprachlichen Ebenen kann man Hass äußern oder kann man Abneigung äußern. Man kann irgendwie laut schreien oder man kann einen Imperativ formulieren oder man kann irgendwie sagen, meine Chefin ist echt kompetent, obwohl sie eine Frau ist. Dann hat man eine Implikatur. Man sagt dann irgendwie, ja, eigentlich
ja,
habe ich was anderes erwartet. So, genau. Einfach das als also auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen abschätzige Dinge vermittelt werden können. Das bedeutet das.
Wieder einen sehr komplizierten Satz auseinandergeschraubt. Mein Zitat des Tages, Zitat der Arbeit, heißt es ja im kleinen Podcast. Ist nicht so kompliziert, aber es ist mein persönlicher Well, that escalated quickly Moment. Und zwar steht da auf Seite 13. Auch da geht es um Beispiele für Hassrede. Und da steht dann unter 8. Diese Studenten verstopfen immer die Straßenbahnen. Und unter 9. Die kommen hierher und vergewaltigen unsere Frauen. Und es war so, wow, eben hat noch irgendwer Straßenbahnen.
Damit sind nicht die Studenten gemeint. Wow.
Nee, damit sind, schreibst du auch dann in der Klammer direkt dahinter in Bezug auf Geflüchtete. Aber es geht auch da vor allem, so wie ich es verstanden habe, darum, diese Gruppenbildung durchzuführen. Ne? Diese Studenten und die, also die Geflüchteten, einfach schon dieses alle zusammenfassen. Weil einer oder ein paar aus dieser übergeordneten Gruppe mal sowas gemacht haben, nämlich ein paar Studenten die Straßenbahn verstopft haben oder ne, solche Sachen eben, da eine große Gruppe draus zu gründen.
Genau, und es geht auch nochmal um den Unterschied eigentlich Vorurteil und potenziell diskriminierend. Also ich bin vielleicht auch, oder man ist vielleicht auch als Student ein Stück weit, also man ist sicherlich sehr privilegiert, gesamtgesellschaftlich, aber auf anderen Ebenen hat man auch echt einen Nachteil davon, dass man studiert.
Kein Geld.
Genau, diese Punkte. Aber das kann man, dass man studiert, kann man doch immer noch ein bisschen besser verbergen, als dass man vielleicht, also je nachdem, von wo man geflüchtet ist, kann ja auch sein, dass das dann nicht so schwierig ist.
Dieser interessante Aspekt, der mir natürlich als Nichtlinguist nicht auffällt, aber den ich jetzt kenne durch die Arbeit, ist natürlich, dass die kommen hierher und vergewaltigen unsere Frauen, dass die schon eine Diskriminierung ist, weil es diese Gruppe zusammenfasst. Wieder zurück, wir haben ja was gelernt, gehen wir zurück, weil die Individualität verloren geht, ist das schon dieses die am Anfang schon die, der erste Teil der Diskriminierung.
So kann man argumentieren. Es gäbe mit Sicherheit auch Leute, die damit nicht einverstanden sind. Es gibt auch für die Gegenseite Argumente, aber es gibt auch Argumente dafür. Weil man eben so eine In-Group und eine Out-Group schafft, so nennt man das. Also und da sind eben die, die man mit diesem Pronomen bezeichnet, die sind nicht in der Gruppe, die ich gut finde. Und die kommen da auch sehr schwer rein. Eigentlich gar nicht, wenn ich die blöd finde.
Und jetzt noch eine kleine Frage, eine kleine Spitze nochmal zum Schluss. Warum ist da bei Studenten kein Gender Gap oder so? Dass das auch noch die Studentinnen verstopfen?
Das ist verstopfen? Material. Ja, das ist Material.
Fremdmaterial.
Also das ist einfach ein Beispiel.
Plagiat. Also was willst du mir hier sagen?
Dass es ein Beispiel ist. Also und das ist ja nicht Teil des wissenschaftlichen Textes.
Spezialmaterial.
Genau. SSA. Man hätte auch Studentinnen sagen können. Also Studenten ist damit einfach die Studentenschaft.
Der Alltagssprech.
Da sind immer viele Studenten, ja, genau, in der Straßenbahn.
Ja.
Und damit sind alle gemeint.
Mehrzahl. Okay. Genau. Okay.
Weil es ist ja ein Beispiel.
Okay. Gut. Just asking. Just curious.
Das ist okay. Stay curious. Stay curious. War ein Plagiat.
Wer hat das gesagt?
Ich weiß nicht. Das ist kein Plagiat. Lindsay Doe. Oh. Die macht ganz tolle YouTube-Videos. Kann man sich mal anschauen, wenn man will. Jetzt komme ich in Schwierigkeiten.
Wieso? Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Quatsch. Vielleicht kriegen wir was von der Monetarisierung ab. Mit ein bisschen Glück.
Für die mache ich gerne Werbung.
Daniel, bringst du uns nach Hause?
Ich wollte noch fragen, ob du noch was zu sagen hast, so abschließend, um nochmal was gerade zu rücken oder um noch was, keine Ahnung, vielleicht hast du noch eine Sache.
Ich bin, glaube ich, zu tief drin. Ich komme nicht mehr raus. Alle, die sich das anhören, um nicht ihren Horizont zu erweitern, für die bin ich schon viel zu linksgrün versifft. Ich kann mich nicht mehr retten.
So geht's uns hier allen, außer Daniel.
Ich möchte tatsächlich vielleicht so ein bisschen festhalten, dass es ein sehr schwieriges und ein sehr junges Feld noch ist für die Linguistik. Und so klar, wie man denkt, dass es definiert wäre, wenn man das irgendwie im Alltag hört und irgendwie darüber gesprochen wird, dass Facebook-Kommentare ja auf Hassrede moderiert werden müssen und sowas, so einfach ist das nicht. Es ist ganz, ganz schwierig und bestimmte Sachen, also man kann Dinge in einem Kontext äußern, und dann stellt man sie in einen anderen Kontext, dann sind sie nicht mehr problematisch. Zum Beispiel, wenn man denselben Satz nochmal nimmt mit mein Chef ist kompetent, obwohl er Ausländer ist. würde man sofort irgendwie denken, boah, was ist, ne? Wer sagt sowas? Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass das irgendwie eine ganz besondere Ausbildung ist, die man tatsächlich irgendwie in der Form nur in Deutschland machen kann und der hat oder die irgendwo anders gemacht, wo die nur halb so lang dauert oder sowas, dann ist es plötzlich nicht mehr problematisch, dass man das sagt, sondern man wundert sich tatsächlich darüber, dass der echt was kann, obwohl er nur halb so lange in dem Feld gearbeitet hat.
Der Kontext.
Genau.
Ist in dem Fall wieder. Ist King, ist wichtig.
Genau.
Genau. Ja, dann komme ich jetzt zur Verabschiedung. Ihr wisst, Leute, das haben wir lange trainiert. Wir sind jetzt schon bei Folge 531,4. Kommentare kommen in die Kommentare.
Ihr findet uns auf Podigy, auf iTunes, auf Stitcher und überall sonst, wo Podcasts
Wir sind auch bei Spotify.
Wir sind seit neuestem bei Spotify. Und jetzt habe ich mir das explicit verdient.
Wir sind schon explicit auf iTunes. Mal gucken, ob wir auch explicit auf Spotify sind.
Seid ihr auch durch Lindsay Doe? Oh
Gott, ja, was ist das?
Gebt uns 5 Sterne überall, wo man uns 5 Sterne geben kann. Gebt uns einen Daumen hoch, wo man uns Daumen hoch geben kann. Und gebt immer einfach die Höchstwertung, außer die ist niedrig.
Empfehlt uns der Minderheit eurer Wahl.
Ob Slur oder nicht, unser Twitter-Handle hier vom Podcast lautet @vorlesungspod.
Aber ihr könnt uns auch privat schreiben. Ich bin unter bocher-daniel zu erreichen auf Twitter und auf Instagram.
Und ich bin auch auf diesen beiden Plattformen als tankoff2909, panzeraus2909.
Und ich bin ebrachma auf Twitter.
Cool. Wenn ihr uns was fragen wollt, wenn ihr wollt, dass wir eure Vorlesungen besuchen oder eure Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, bitte keine Masterarbeit, die sind voll lang, Doktorarbeit, ich glaube, ihr seid wahnsinnig, lesen und hier besprechen, dann schreibt uns doch an entweder zu unserer großen Schwester Campus Mainz, das wäre news@campus-mainz.net oder an unsere Gmail, in die wir niemals reinsehen, vorlesungspodcaster@gmail.com. Solltet ihr euch entscheiden, dorthin zu schreiben, schickt uns einen Tweet, dass ihr da was hingeschrieben habt, dann gucken wir nämlich auch.
Weil eigentlich ist es die Adresse, damit wir eine Twitter-Adresse bekommen.
So läuft das. Und bevor wir euch jetzt entlassen, habe ich noch eine kleine Geheimkategorie vorbereitet.
Ui, davon Daniel weiß ich nichts.
Nicht vorbereitet.
Oh, scheiße.
Ist. Und zwar ist das Hörerrätsel des Tages.
Des Tages auch noch. Machen wir
Und unser Hörerrätsel des Tages, bei dem ihr wie immer was Tolles gewinnen könnt, was verrate ich gleich, lautet heute: Eine Illokution. Was ist das? Ist eine Illokution A, wenn man nicht mit der Lok fahren darf? B, wenn man die eigene Aussage richtig krank, aber auf Englisch gemacht hat und die damit ill ist? C, ein Sprechakt im Hinblick auf die kommunikative Funktion? Oder D, wenn man auf den Lokus muss? Wenn ihr die Antwort wisst, dann könnt ihr einen Zugang zu einem NC-beschränkten Studiengang eurer Wahl gewinnen. Der Daniel organisiert euch den.
Oder schreibt es in die Kommentare.
Habt einen wunderbaren Morgen, Tag, Abend, sonst was, Woche, Leben.
Und noch ein letzter Tipp. Hört uns auf doppelte Geschwindigkeit. Dann geht's schneller vorbei.
Woo!
Tschüss.
Ciao.